1, 2, 3, 4.
24 buzzer people. 24 buzzer people.
And now we're in season 13.
And now we're in season 13. Presented by Fear Fate.
Herzlich willkommen wieder zur Serie 24 Börse People. Und diese Season 13, der Werdegang und Personality Folgen, ist presented by Vierfeld, dem wir machen das Player in Digitalfragen. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein achter Gast in Season 13 ist Daniel Horak, Co-Gründer und CEO von Conda. Aktuell hat er zum Beispiel wieder etwas für Rapid-Fans im Angebot und das interessiert mich dann natürlich auch, aber zunächst einmal Servus und herzlich willkommen, lieber Daniel.
Hallo, danke für die Einladung.
Ich freue mich auf unser Gespräch und ja, Karriere Werdegang Podcast. Ich bediene mich bei öffentlichen LinkedIn-Informationen. Da steht 2007 Spoken Language System, da ist eine KI-Geschichte. Aber ich möchte noch weiter zurückgehen, da war sicher irgendwas vorher. Wie ist es bei dir losgegangen? Wie hast du dich für Business und dann für deine spezielle Richtung zu interessieren begonnen?
Also begonnen hat das Thema Gründung und Interesse an Gründung eigentlich in meiner HTL-Ausbildung. Habe dort als quasi junger Mann zuerst einmal gedacht, ich werde Netzwerktechniker, bis ich dann in der Ausbildung verstanden habe, was Netzwerktechnik ist und mir dann gedacht habe, ich werde doch kein Netzwerktechniker.
Du bist Netzstrumpftechniker. nein, Spaß.
Also das war so der Anfang, eine Mischung aus technischer und wirtschaftlicher Ausbildung in der HTL. Und muss sagen, das hat sich eher mit dem Verständnis auch für mich hat besser gepasst mit dem Verständnis, wie ich mir damals Schule vorgestellt habe, weil es war projekthaft, es war sehr breit gefächert und im letzten Jahr in der Maturaklasse mit einem Freund gemeinsam, der damals als sein Maturaprojekt etwas programmiert hat, was ich initial nicht ganz verstanden hatte und ein paar Wochen und Monate nach der Matura sind wir dann wieder zusammengesessen und dann hat er mir erzählt, was er da gebaut hat und das war im Endeffekt vor ja mittlerweile 17, 18 Jahren ein Chatbot und ja ein bisschen vor ChatGPT und Co. Und das war die Gründungsidee damals zu a Spoken Language System.
Und das war 2007, das war kurz vor Lehman. Habt ihr da ernsthafte Pläne gehabt oder war das mal so ein Playing Field irgendwie als junge Burm?
Also als junge Burm war es einmal überhaupt ein, wir gründen was, ohne zu wissen, dass wir was gründen, sondern wir haben einfach mal eine
Familie vor, genau.
Genau, wir haben einfach mal gestartet mit etwas und dann hat sich aber das ergeben, dass wir gesagt haben, gut, anscheinend finden das mehrere Leute interessant und wir haben dann unseren ersten Businessplan geschrieben und waren dann eines der ersten Software-Startups bei Init, damals auch tatsächlich eines der ersten Inkubatorsysteme für Startups. Und ja, dann haben wir irgendwie bei Zufall das erste Unternehmen gegründet und haben das dann über mehrere Jahre tatsächlich fortgeführt und haben auch den Versuch gestartet, das erfolgreich in den Markt zu bringen. Long story short, wir sind daran gescheitert. Mein Co-Gründer und ich, wir hatten dann schlussendlich unterschiedliche Auffassungen, wo die Reise hingehen soll. Er war der Techniker, hat es entwickelt. Ich war im Verkauf, im Marketing und wollte eigentlich einfach nur ein System entwickeln, das die Kunden gut finden. Und ja, da waren wir einfach unterschiedlicher Meinung und dann haben wir nach ein paar Jahren beschlossen, dass wir wieder getrennte Wege gehen.
Kommt vor, aber irgendwie eine leibende Geschichte, die ihrer Zeit halt weit, weit, weit voraus war. Du warst dann 2008 bis 2012 Kapsch Business.com in einer Zeit, wo die Kapsch Traffic.com schon an der Börse war. Was war dort deine Aufgabe bei Kapsch Business.com und hast du diesen Börsengang von der Traffic.com irgendwie mitgelebt oder war das andere Baustelle?
Also ich war da unter Anführungszeichen ganz zu Beginn ein kleiner Mitarbeiter, der...
Im Vorgespräch hast du Schlumpf gesagt.
Genau. Ja. Genau, ich war ein kleiner Schlumpf, ein kleiner Mitarbeiter, der halt dort gearbeitet hat, seinen Job vollbracht hat. Und das Spannende, was damals aber schon war, war irgendwie immer diese Synergie aus Technik und Wirtschaft. Und das war dann auch meine Rolle, in die ich dann reingeschlüpft bin. Und auch da wieder das Interessante zum Thema vor seiner Zeit. Eines der Hauptthemen sehr schnell war dann das Thema Videoconferencing und Collaboration. Zu einer Zeit, wo viele gesagt haben, das braucht man nicht, das bringt nichts. Wir haben damals große Beratungsprojekte für Konzerne gemacht, wo wir ihnen erklärt haben, wenn ihr Videoconferencing einsetzt, dann werdet ihr Kosten sparen, ihr werdet die Lebensqualität eurer Mitarbeiterinnen sparen oder erhöhen. Und ja, das Ergebnis war, wenige haben es geglaubt. Ja, und jetzt gab es dann, glaube ich, allen bekannt Corona, und dann hat man gesehen, was Videoconferencing und Collaboration doch alles kann. Also auch da wieder, würde ich sagen, ein bisschen vor der Zeit, aber auch extrem interessant und extrem interessante Lernkurve damals.
Ja, und die Skills, die du dort erworben hast, die haben sicherlich nicht geschadet, und Kapsch steht ja auch irgendwie fürs Netzwerk. Wenn es okay ist, springe ich gleich ins Jahr 2013 und zu Conda. Damit verbindet man dich, so haben wir uns dann auch kennengelernt. Was war da 2013 die Gründungsidee, und stell mal Conda kurz vor, bitte.
Ja, also 2012, 2013 war die Gründungsidee zu sagen, wir entwickeln eine Plattform, eine Online-Plattform, wo jede und jeder ab 100 Euro in Startups und KMUs investieren kann. Das war damals die Gründungsidee, und tatsächlich mittlerweile 11 Jahre später ist das immer noch die Idee. Gestartet ist das Ganze daraus, dass, wie schon erwähnt, ich selber ein Unternehmen gegründet habe, zum Zeitpunkt, wo es keine Startup-Szene in Österreich gab, und ich damals auch am eigenen Leib erfahren habe, wie schwierig es ist, an Finanzierung zu kommen. Gleichzeitig damals mit dem Paul Pöltner, der mit mir gemeinsam gegründet hat und der aus der Steuerberatung heraus sehr oft so Publikumsbeteiligungsmodelle umgesetzt hat. Und diese zwei Historien haben wir quasi zusammengeführt, um zu sagen, wir wollen es eigentlich einer breiten Masse möglich machen, in diese neue Asset-Klasse schlussendlich zu investieren. Und das war damals der Beginn. Und weil du das Thema Unterstützung Kapsch angesprochen hast, das waren tatsächlich auch damals einer der Hauptanknüpfungspunkte, und ohne der ein oder andere Hilfe aus dem Kapsch-Netzwerk wäre das damals tatsächlich nicht möglich gewesen, weil der Georg Kapsch und der Alf Nettek tatsächlich einer der ersten Unterstützer von Conda waren.
Alf Nettek, Wahnsinn, den habe ich ja fast schon wieder vergessen. Wahnsinn, guter Mann, der Alf Nettek.
Absolut. Auf jeden Fall,
und Georg Kapsch natürlich auch. Ihr seid riesig geworden, 61.000 registrierte Userinnen, 76 Millionen Euro Kapital geraced aus der Crowd, 233 abgeschlossene Projekte jetzt nach 11 Jahren. Machen wir noch so eine kleine Milestone-Reise. Worauf bist du da besonders stolz in dieser 11-jährigen Journey?
Also das eine ist sicher, dass wir damals überhaupt online gegangen sind, weil wir sind zu einem Zeitpunkt gestartet, wo keiner wusste, darf man das, geht das denn überhaupt? Eine oder andere kann sich vielleicht an den Heini Staudinger damals erinnern, der mit dem Thema Crowdfunding durch die Medien, durch die ZIP gereist ist und plakatiert hat, fuck the banks. Zu dem Zeitpunkt sind wir online gegangen, und natürlich war das auch für uns spannend, wie einerseits reagiert der Markt drauf, andererseits auch das Thema, schaffen wir mit unserem Modell einen Weg, der vom Regulator anerkannt wird. Das haben wir geschafft schlussendlich. Wir sind mit der Plattform online gegangen, haben dann fast 9 Monate gebraucht, um den Wohnwagen, das allererste Projekt, mit knapp 70.000 Euro zu finanzieren. Und auch das war tatsächlich ein Meilenstein und ist natürlich in der Retrospektive 11 Jahre später doppelt schön, weil einerseits haben wir unsere gesamte Familie natürlich und Freunde und alle, die wir irgendwie gefunden haben, dazu verdonnert zu investieren. Das Schöne ist, dass das Team rund um die Theresa heute noch ein Unternehmen hat, das erfolgreich arbeitet, das hier ein Produkt entwickelt hat, das nach wie vor am Markt gefragt wird und schlussendlich das erste Projekt nach wie vor gut wächst und gut wirtschaftet, und das ist natürlich ein besonders schöner Meilenstein gewesen. Dann sicher auch ein toller Erfolg, wir waren damals in der ersten Staffel von 2 Minuten, 2 Millionen, der Startup-Show von Puls 4, einer der Projektpartner, und haben damals die Möglichkeit gehabt, gemeinsam mit Puls 4 Live-Investing umzusetzen. Also da konnte man tatsächlich in der ersten Show live in Unternehmen investieren und auch per SMS zum Beispiel in Unternehmen investieren. Und das war natürlich auch etwas ganz Tolles und hat uns als junges Unternehmen natürlich ganz weit vorkatapultiert. Und dann ein paar Jahre später sicher die beiden Stadtrivalinnen SK Rapid und die Wiener Austria, die innerhalb von 12 Monaten beide eine Finanzierung mit uns umgesetzt haben.
Rapid war vorher, glaube ich, oder?
Tatsächlich war Rapid vorher mit damals 3 Millionen Euro. Die Wiener Austria kam kurz danach mit 1,5 Millionen Euro. Wir konnten auch den Stadtfrieden herstellen, weil es gab ein Unentschieden. SK Rapid hatte die größte Finanzierung, die Wiener Austria die schnellste Finanzierung. Und damit war da auch der Haussegen in den Familien, die beidfarbig sind, hergestellt. Also das war sicher ein Meilenstein. Wir sind dann Schritt für Schritt in andere Länder gegangen. Wir haben dann auch in der spannenden Historie Schritt für Schritt die Zielgruppen erweitert. Also nicht mehr nur das Thema Startups, wie man ja schon an Rapid und Austria sieht, immer mehr auch in den Mittelstand gehend. Und dadurch auch größere Finanzierungsvolumina, haben zum Beispiel diverse Kapitalerhöhungen der Ökostrom AG begleiten können. Und auch da sieht man, wie hoch die Nachfrage mittlerweile nach alternativen Investments im Markt sind. Also die Ökostrom AG hat in der ersten Finanzierung knappe 1 Million Euro mit uns gemeinsam finanziert. Ein paar Jahre später über 12 Millionen Euro. Also auch das natürlich ein schöner Erfolg und konnten dann vor ein paar Jahren diverseste mittelständische Unternehmen finanzieren. Und das ist eigentlich auch der Schwerpunkt, auf den wir uns heute setzen und wo wir hingehen. Eine interessante Unternehmenshistorie auch. Wir haben 2018 das Unternehmen verkauft. Wir haben vor knapp 2 Jahren im Jahr 2022 das Unternehmen wieder zurückgekauft. Also auch hier ein sehr interessanter Weg.
Du sprichst von Startup 300 und dem Börsengang in den Direct Market Plus von Startup 300. Was waren da dann letztendlich die Learnings draus aus diesem Ausflug? Man ist ja nachher immer klüger. Und es hätte auch funktionieren können. Hat euch das zurückgeworfen oder die Conda-Geschichte in Wahrheit nicht so beeinflusst?
Also aus der Conda-Perspektive war es das eine, was für uns wichtig war, zu dem Zeitpunkt einen Partner an unserer Seite zu haben, der uns eine gewisse Stabilität 2018, 2019 gegeben hat. Und man kann auch sagen, dass ohne diesen Schritt damals es Conda wahrscheinlich heute nicht geben würde. Uns als Conda hat der ganze Schritt Richtung Börse und Co. direkt ganz wenig betroffen. Wir haben in den letzten Jahren durch diese Übernahme das Unternehmen profitabel wirtschaften lassen können. Wir konnten zeigen, dass das Geschäftsmodell und die Markthypothese, die wir 2012, 2013 geboren haben, tatsächlich am Markt auch erfolgreich realisieren kann. Das heißt, uns als Unternehmen hat es ganz wenig betroffen. Den Rest müssen die handelnden Personen beantworten.
Du bist auch im Advisory Board von Austrian Startups und wir haben jetzt die Startup 300 besprochen. Die haben es wenigstens probiert. Es ist fatal aus meiner Sicht, der die Börse natürlich beobachtet und nach Nachschub giert. Wir haben in diesem Jahrzehnt, und jetzt sind wir schon in der Mitte, noch kein IPO an der Wiener Börse gehabt. Also Frequentis, die Marinomed und die Addiko Bank, das waren die letzten im Jahr 2019. Warum ist das nicht durchlässig in Österreich, das System? Warum gehen deiner Meinung nach, du bist ja schon ewig dabei und hast einen Blick drauf, warum funktioniert das nicht, dass man dann an die Börse geht?
Ich glaube, es ist einerseits ein gewisser Respekt beziehungsweise auch teilweise ein gewisses Unwissen, muss man sagen. Wir sind ja auch seit Jahren jetzt unter Anführungszeichen im quasi vorbörslichen Bereich unterwegs und sehen selbst nur das Thema, möchte ich eine Aktiengesellschaft sein oder nicht? Und dann noch nicht zu sprechen, Unterschied Namensaktien, Inhaberaktien ist tatsächlich etwas, das mit so viel Unwissen und auch vielleicht Vorurteilen behaftet ist, dass natürlich der nächste Schritt dann Richtung Kapitalmarkt nochmal ein anderer ist. Was wir sehen, und das ist unser Daily Business, ist, dass trotzdem auf der Anlegerinnenseite das Interesse durchwegs da ist. Also wir sehen bei uns auf der Plattform, wenn wir uns anschauen, wie viel jetzt auch im Rahmen unserer neuen Plattform in Wertpapiere unterschiedlichster Assetklassen investiert wird, und wenn wir sehen, wie stark da die Nachfrage ist, dann bin ich definitiv davon überzeugt, dass es Interesse gibt, risikoreich und unternehmerisch zu veranlagen und das eben auch am Kapitalmarkt. Ich glaube, der Weg Richtung IPO ist etwas, was ein gesamteuropäisches Thema ist. Also vor allem Kontinentaleuropa hat hier absoluten Nachholbedarf. Das ist ein Mindset-Thema und das ist sowohl ein Mindset-Thema bei den Anlegerinnen als auch ein Mindset-Thema bei den Unternehmerinnen. Ich sehe totale Chance, dass sich das mittelfristig ändern wird, weil wir auch gar keine Alternative haben. Also wir sehen, und das ist mittlerweile unser Daily Business, dass der Mittelstand Zugang zu Kapital braucht und vor allem Kapital im Eigenkapitalbereich, im Mezzaninbereich etc. Und den werden Banken nicht decken können und deshalb wird es Zugang zu Kapitalmärkten brauchen.
Und Capital Market steckt auch im Namen Conda Capital Market drinnen, 2023 gegründet, eine junge Geschichte, du hast dann Fit and Proper Test machen müssen bei der FMA. Ich frage das alles, war es schwer?
Es war ein bisschen wie zurück zur Matura. Also ich bin, glaube ich, schon lange nicht mehr vor einer so honoren Prüfungskommission gesessen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und es war natürlich schon etwas, da so tief in die Gesetze einzusteigen als Nichtjurist, war auch sehr spannend. Schlussendlich war aber der Prozess insofern extrem beeindruckend, weil wir diese gesamte Lizenz, und das ist im Endeffekt eine neue Lizenz, dieses Thema Alternativfinanzierung europaweit regelt, Den haben wir im Bereich der Sandbox der Finanzmarktaufsicht umgesetzt und das ist aus meiner Sicht ein wirklich innovativer Weg, Fintechs in den regulierten Bereich zu bekommen. Und deshalb war es für uns hart und interessant und herausfordernd, aber gleichzeitig auch etwas, was wir extrem begrüßen, weil dieser neue Weg und diese europäische Lizenz für uns ganz neue Möglichkeiten mit sich bringt.
Und du schaust auch sehr fit aus. Also das hast du sicher trainiert für den Fit and Proper Test. Nein, Scherz beiseite. Die gibt es jetzt seit einem Jahr, die Plattform. Wie grenzt sich die von der klassischen Conda-Plattform ab? Was kann ich dort machen als Investorin, Investor?
Ja, also der wesentliche Unterschied dieser ganzen Lizenz ist der, dass bisher war dieses ganze Thema Alternativfinanzierung, Crowdfinanzierung in jedem europäischen Land einzeln reguliert, unterschiedlich reguliert, oftmals auch darauf angewiesen, gewisse Instrumente zu nutzen, mit denen wir eigentlich als Branche nie wirklich glücklich waren, nämlich das ganze Thema Nachrangdarlehen und Co. Und diese neue Lizenz bringt ein paar wesentliche Verbesserungen. Einerseits, dass wir hier im Bereich der Wertpapiere agieren. Das heißt, Unternehmen können über uns als Plattform bis 5 Millionen Euro Wertpapieremissionen durchführen. Es gibt einen wesentlichen verstärkten und professionalisierten Investorinnenschutz, also in Richtung Kenntnisprüfung und diese Dinge sind hier wir in der Plattformtechnologie etc. immer stärker Richtung Wertpapierunternehmen unterwegs und müssen hier einfach ganz andere Themen einhalten und wir sind schlussendlich durch die Finanzmarktaufsicht beaufsichtigt. Also das sind wesentliche Unterschiede und ein zentraler Punkt ist, es ist ein europäisches Rahmenwerk, das heißt wir können mit dieser Lizenz den gesamten EU-Markt abdecken und damit auch Finanzierungen für Investorinnen aus der gesamten EU anbieten, beziehungsweise für Unternehmen aus der gesamten EU.
Und welche Emittenten findet man typischerweise auf dieser Plattform?
Ja, also der Schwerpunkt ist dort stärker in das Thema Mittelstand, mittelständische Unternehmen, schon allein anhand der Instrumente, als auch von den Größenordnungen. Also wie erwähnt, wir haben vor 11 Jahren mit 70.000 Euro angefangen. Der SK Rapid steht jetzt nach knappen 10 Tagen bei knappen 3 Millionen Euro für ihre Anleihenemission. Wir sind hier gerade mit mehreren mittelständischen Unternehmen in der Vorbereitung der weiteren Finanzierungen. Also das heißt mittelständische Unternehmen, Scale-Ups, also Startups, die schon etwas weiter in ihrem Lebenszyklus sind. Das sind hier die Zielgruppen und auch von den Investmentbeiträgen sehen wir jetzt schon, dass hier größere Investments auch getätigt werden. Also bisher waren wir bei der Conda-Plattform bei 1.500, 2.000 Euro. Das Ziel dort ist, eher in Durchschnittsvolumen von 8.000 bis 10.000 Euro zu kommen.
Mhm. Ich möchte jetzt auf die Rapid-Produkte, wir haben es mehrmals besprochen, du hast auch eine Summe genannt, knapp 3 Millionen Euro. Auf eurer Homepage findet man Rapid Investor, da ist nochmal in Versalien hervorgehoben, klar, Goals gehören im Fußball dazu, 2.0, weil es die zweite Geschichte ist nach den 10er-Jahren. Du hast hier zwei Tranchen, sage ich mal, 5 Jahre und 10 Jahre, die 5-jährige Tranche, ich lese da kurz die Homepage ab, 2 Millionen Funding, Ziel und 1,834 per jetzt, ich lese das ein, am 7. Juni, treffen wir uns eine Woche später, wird gesendet, ist da schon fast oder mehr als 90% erreicht. Was passiert, wenn die 2 Millionen zu sind? Kann man das aufstocken? Will das Rapid aufstocken? Habt ihr die Möglichkeit dazu?
Also das obliegt schlussendlich der Entscheidung der Geschäftsführung bei Rapid. Mhm. Generell gibt es eben den rechtlichen Rahmen bis in Summe 5 Millionen Euro aus beiden Tranchen, aber das ist schlussendlich die Entscheidung des SK Rapid hier aufzustocken oder nicht. Generell, was wir sehen und was uns sehr freut, ist, dass auch hier die Nachfrage und die Begeisterung ungebrochen ist und auch hier wieder, dass wir sehen, dass die Zielgruppe derer, die tatsächlich investieren, wesentlich größer ist wie nur der engste Kreis des Vereins selber, sondern wirklich eine breite Masse von Investorinnen und Investoren damit an Bord ist. Was hier vielleicht auch spannend ist, ist, dass die Investorinnen wählen können, ob sie ihre Zinsen in Euros, also in Cash oder in Gutscheinen zum Beispiel haben wollen.
Wir sprechen bei 5 Jahren von 7,5%.
Genau.
Cash kommt weg.
Genau. Ja. Das ist ein wesentlicher Punkt und da sieht man natürlich, da das ist ein Produkt, da kann man da als eingefleischter Fans, nimmt man die Zinsen in Form von Gutscheinen.
Wie schaut es da mit der Cash aus?
Muss auch abgeführt werden.
Also du kriegst weniger Cashwert.
Genau.
Okay.
Also als Wertpapier ist auch beim Gutschein die Cash natürlich abzuführen.
Okay, nein, aber das sind halt so die Fragen, die so auftauchen, wenn ich da so hinschaue. Und du hast eine 5-jährige Variante mit 2 Millionen und eine 10-jährige Variante mit 1,5 Millionen, die 5-jährige ist jetzt momentan mit 1,834 von 2 Millionen fast ausverkauft. Die 10-Jährige schaut auch super aus. 1,5 Millionen Funding-Ziel und 952.000 Euro. Habt ihr schon, wie gesagt, per 7.6. Der Coupon ist hier 8,5% auf der 10-Jährigen und 7,5% von der 5-Jährigen. Und ja, dann gibt es ja immer noch so kleine, schöne Fangeschichten dabei. Eine hast du jetzt schon erzählt. Ich glaube, ihr habt irgendeinen Rasenziegel gehabt oder irgendeine Verewigung im Stadion in der ersten Variante in den 10er-Jahren. Gibt es wieder irgend sowas Schönes?
Genau, also das ist dann immer noch Investitionsgrößen. Gibt es zusätzliche Goodies, das heißt, je nachdem, ob ich, damals war es eben, ich glaube, ab 500 Euro gab es dann den Namen am Stadion und das wirklich Schöne über die letzten Jahre zu sehen.
Namensgebend, gell, die Daniel Horak Arena, genau.
Ja, da muss man ein bisschen mehr als 500 Euro, glaube ich, auf den Tisch legen. Aber das Spannende ist wirklich und das auch Schöne nach wie vor ist zu sehen, dass das immer wieder bei Spielen dann eben die Investoren vorm Stadion stehen und eben diese Namenstafel ein Foto mit ihrem Namen machen. Und das ist generell das, was wir auch sehen, dass unsere Investoren auf der Plattform und die Investoren, die wollen eine Nähe zum Unternehmen. Also das ist auch wirklich was, das ist immer schön zu sehen. Wir haben gerade vor zwei Tagen wieder eines unserer Präsentations-Events gehabt, 200 Gäste circa, und das, man sieht dann so ein Interesse der Investoren, die dort vor Ort sind, die dann eben die Geschäftsführung des SK Rapids löchern mit, was habt ihr vor, was passiert mit dem Kapital, was sind eure strategischen Themen, wird das Geld in Transfers gesteckt, genau diese Dinge dann von den relevanten Ansprechpartnern zu erfahren, und das ist etwas.
Wird das Geld in Transfers gesteckt?
Nein, das Geld wird nicht
in Transfers. Das geht nicht, gell, das ist
ausgeschlossen. Genau, es geht nicht, sondern das, und das ist auch, finde ich, etwas, was extrem spannend ist zu sehen, es geht hier wirklich um langfristige Projekte. Also es geht hier,
verletzt sich dann vielleicht und ja.
Ja, und es gibt auch Regularien, die das verbieten, und das Ziel ist auch, das war schon bei Rapid Investor 1 und auch bei Rapid Investor 2 jetzt, es geht vor allem um Langfristprojekte, es geht um Nachwuchsarbeit, es geht um Frauenfußball, es geht um nachhaltigen Umbau des Stadions und Erweiterung, diese Themen. Das heißt, es geht hier wirklich schlussendlich darum, langfristig das Unternehmen weiterzuentwickeln. Und das ist etwas, was wir auch sehen, was natürlich etwas ist, was die Investoren sehen wollen und auch erwarten von einem Vorbildunternehmen wie dem SK Rapid.
Und man kann auch sagen, Vorbildwirkung gibt es auch, was die erste Variante mit euch betrifft. Das ist ja auf Heller und Pfennig zurückgezahlt worden. Die erste ist, glaube ich, fast fertig, oder?
Genau, ja, also es waren bei der ersten Finanzierung waren es 3 Tranchen, 2 dieser 3 Tranchen sind komplett zurückgezahlt, plus auch jede Zinszahlung pünktlich erfolgt. Also auch das ist etwas, was eine schöne Bestätigung ist. Und das Interessante war auch, der SK Rapid hat, bevor sie erst in Investor 2 gestartet sind, eine Umfrage unter ihren Fans gemacht, die in der ersten Tranche investiert waren oder in der ersten im Investor 1. Und die Zufriedenheit war dort über 90%. Also auch das ist schön zu sehen, wie gut man das schlussendlich hier die Erwartungen auch erfüllen konnte.
Und wie hoch glaubst du, habt ihr Zahlen dazu, wird man nicht sagen können, glaube ich, aber ist diese knapp 3 Millionen, die schon da sind, kommen aus der Fanbase? Oder sind da auch, glaubst du, andere Finanzinvestoren, die sagen, hey, 8,5 eigentlich gar nicht so deppert?
Also wir können es aus der ersten sehr genau sagen, weil bei Investor 1 hat danach der SK Rapid nochmal eine Detailanalyse gemacht, und dort waren tatsächlich über 50% fast der Investoren und Investoren, die keinen Bezug zum SK Rapid zu diesem Zeitpunkt hatten, also die nicht in einer der Datenbanken des SK Rapids verzeichnet waren. Das heißt, über 50% schlussendlich neue Verbindungen, und das ist ja auch ein wesentlicher Aspekt, erst abseits dem Finanzierungsaspekt, ist, dass ich durch diese Verbreiterung meiner Investorenbasis natürlich Kundinnen zu Fans mache und Fans zu Kundinnen mache, und das ist eben ein Aspekt, wo wir auch sehen, der gerade in einer Zeit, wo Eigenkapital und eigenkapitalnahe Finanzierung immer wichtiger wird für Unternehmen, den weiteren Aspekt eben mit sich bringt, dass ich eine Bindung zum Unternehmen schaffe, und das ist neben dem Finanzierungsaspekt eigentlich einer der Hauptgründe auch, warum Unternehmen dann mit uns zusammenarbeiten.
Als Zeichnerin oder Zeichner dieser Rapid-Anleihen in einer Variante, wann muss ich verfügen, ob ich jetzt den jährlichen Coupon in Cash will oder in Dienstleistungen der Rapid AG?
Das wird schlussendlich im Investitionsprozess, also nachdem ich mir bei Conda ein Konto angelegt habe. Also
das sage ich jetzt, wenn ich zeichne.
Genau, das sage ich jetzt, wenn ich zeichne.
Also das ist also ein bisschen Verwaltungswahnsinn, nehme ich an.
Ja, und es geht ja auch schlussendlich für beide Seiten um eine gewisse Planbarkeit. Also auch der SK Rapid muss natürlich planen.
Treasury und so weiter. Ne?
Genau, und deshalb ist es natürlich wichtig, dass das zum Zeitpunkt der Investition passiert, und auch so ist schlussendlich die größte Transparenz für beide Seiten hergestellt.
Ihr habt eine Stückelung von 250 Euro bei beiden Tranchen. Wie oft wird da die Mindeststückelung genommen, weil der Fan einfach dabei sein will?
So recht selten eigentlich.
Doch selten.
Ja, also wir sehen, dass die Kleinstzeichnungen eher gering sind, sondern dass da sehr wohl auch größere Investments zustande kommen. Und wie gesagt, im Schnitt sind wir dort bei mehreren tausend Euro mittlerweile.
Musst du so eine kleine Stückelung anbieten, 250, oder willst du das?
Nein, wir wollen das als Conda ganz bewusst, weil das auch in der Historie unserer Gründung steckt, dass wir gesagt haben, wir wollen diese Asset-Klasse einer breiten Basis ermöglichen zu investieren. Und der zweite Aspekt ist schon auch der, dass wir die Investoren und Investoren dazu anhalten, zu streuen. Und deshalb will ich auch den Leuten die Möglichkeit geben, die vielleicht in einem Quartal und einem Halbjahr 1.000, 2.000 Euro investieren können als wirklich Risikokapital, dass die auch hier schon streuen können und ich dann eben nicht immer nur auf ein Pferd setzen muss. Und deshalb wollen wir eine möglichst niedrige Stückelung.
Verstehe schon. Na super, danke für die Beantwortung der Rapid-Fragen. Wird sicher auch viele Hörerinnen und Hörer vom Podcast interessieren. Conda.at werden wir dann natürlich in den Shownotes verlinken. Und dann nehme ich jetzt exemplarisch aus der Vielfalt der Conda.at noch ein Projekt, eines, das noch nicht begonnen hat. Da steht bei euch immer dabei, startet bald. Und das hört auf den schönen Namen Kimmig, 5 Buchstaben mit Q vorne und hinten. Auch da bitte eigene Worte.
Ja, also auch da das Interessante und Schöne ist, wie ich das Unternehmen kennengelernt habe, wusste ich nicht mal, dass es ein österreichisches Unternehmen ist. Sich dann mit dem Unternehmen auseinanderzusetzen, ist ein Familienunternehmen in 2,5 der Familiengeneration. Also die Ursprungskonzeption ist schon vom Großvater konzipiert worden, dann schlussendlich mit dem Vater, mit dem Rudolf Heindl und erst mit der Michelle Heindl in der tatsächlichen Umsetzung. Das Unternehmen gibt es seit Jahren und entwickelt schlussendlich im Bereich von Sahne, Sahneersatzprodukten etc. diverse Produktinnovationen. Und das Interessante auch dort wieder, mittelständisches Unternehmen, ein innovatives Produkt durch diverse Patente geschützt. Ein, würde ich mal sagen, klassischer Hidden Champion, mehrere Millionen Euro Umsatz, über die letzten Jahre stetig gewachsen, hohe Internationalisierungs Chancen, weil das Produkt hochgefragt ist, gerade bei unserem Präsentationstermin am Mittwoch auch, die dritte Frage war, wann kommt dieses Produkt nach Dubai, weil wir brauchen so ein Produkt. Und das ist total interessant, wie viele dieser Perlen es schlussendlich in Österreich gibt, aber auch hier das Thema, das Unternehmen steht schlussendlich an einem Zeitpunkt, wo für das die Expansion etc. Kapital gesucht wird. Hier geht es um Internationalisierung, hier geht es vor allem um Ausbau von Vertrieb und Marketing. Und das sind im Normalfall Themen, mit denen sich eine klassische Bankfinanzierung sehr schwer tut, weil dort das Risiko behaftet, da ist im Normalfall nicht eine Maschine oder sonst was, wo ich einen kleinen Investitionsbedarf habe, sondern da geht es vor allem um Personen und um Marketing-Spendings. Und deshalb ein schönes Beispiel für uns, hier eben einen Teil der Finanzierung fürs weitere Wachstum beizusteuern. Startet in Bälde, also wirklich noch in wenigen Wochen vor dem Start, und freuen wir uns jetzt schon auf die Finanzierung.
Und ich sehe da schon ein paar Zahlen dazu, also 11,5% Zinsen in Form von Gutscheinen oder 9,5% in Cash, also die klassische Gutschrift dann. Und es gibt auch immer so Bonus-Dinge dabei, ich glaube bei Rapid auch, oder? So Tabellensituation, internationale Qualifikation und sowas gibt es bei Kimmig auch, glaube ich. In welche Richtung kann man sich das dann vorstellen? Im Fußball kann ich mir es gut vorstellen.
Also gibt es mehrere Varianten, auch hängt an unseren Produkten. Meistens haben wir im mittelständischen Bereich entweder einen reinen Basiszins, der dann einfach jährlich fällig ist. Manchmal gibt es dann eine Kombination aus Basis- und Bonuszins. Der Bonuszins ist dann meistens an den Unternehmenserfolg gekoppelt. Also sprich, wenn das Unternehmen besonders profitabel arbeitet, dann schlussendlich sollen die Investorinnen und Investoren auch dann profitieren, weil Chance, Risiko muss zusammenpassen, und das ist einfach für uns ein wichtiger Aspekt, dass es für die Unternehmen eine sinnvolle Ergänzung zum Finanzierungsmix ist, in dem Fall eben auch wieder Nachrangkapital, um das Wachstum zu beschleunigen, und auf der anderen Seite für die Investoren, wenn es dem Unternehmen gut geht, soll es den Investoren auch gut gehen.
Wunderbar. Jetzt knall ich da noch drei Begriffe hin. P-Bike und Radish in einem und dann kommt noch einer. Mal zu den beiden bitte.
Ja, also P-Bike und Radish kann man ganz leicht erklären. Bin passionierter Fahrradfahrer und habe vor 2-3 Jahren auch selber begonnen, ein bisschen in Unternehmen zu investieren, beziehungsweise auch das eine oder andere Unternehmen mitzugründen. Und vor knapp 2,5 Jahren mit 2 meiner besten Freunden und Studienkollegen das Unternehmen Radish gegründet. Im Endeffekt ist die Idee von Radish, die Mobilitätsplattform der Fahrradmobilität zu gründen, um hier schlussendlich alles rund ums Thema Fahrrad zu digitalisieren. Servicetermine, ich habe mein digitales Serviceheft etc. Und wir wollen schlussendlich Fahrradmobilität so einfach machen wie das Autofahren. Und P-Bike ist ein Teil der Radish-Gruppe, ist schlussendlich ein Fahrradhändler aus Wien, den wir vor knappen 6 Monaten übernommen haben, im 9. und im 17. Wiener Gemeindebezirk. Von Rennrad über Gravelbike, Mountainbikes etc. gibt es dort alles zu kaufen und ergänzt im Endeffekt den Teil von Radish um den Handel mit tatsächlich tollen Fahrrädern.
Wunderbar. Nicht angekündigt habe ich ja, dass ich auch auf Oracle Ventures. Das klingt nach einem Merch aus Oracle und Horak. Ja, er lacht, ja. Aber du hast es auf LinkedIn notiert, deswegen frage ich dich auch.
Ja, also Oracle Ventures ist tatsächlich, so wie du sagst, eine Kombination aus meinem Nachnamen und dem Oracle. Das hat sich vor Jahren irgendwann mal durch Zufall und herumgescherze.
Warren Buffett ein bisschen, ne?
Ja, also den Anspruch möchte ich nicht haben, aber es hat sich aus dem Spaß bei den Austrian Startups ergeben und ich weiß gar nicht mehr, wer diesen Begriff geprägt hat, aber er ist mir irgendwie in Erinnerung geblieben und schlussendlich meine Beteiligungsgesellschaft heißt Oracle Ventures und darüber mache ich meine Startup Investments und ist quasi meine eigene Beteiligungs GmbH.
Und die ist auch relativ neu, oder?
Die gibt es seit knapp 2,5 Jahren noch.
Seit knapp. Und da investierst du entlang deiner Interessen, nehme ich an, auch, oder? So diese Fahrradgeschichten werden drinnen sein, ne? Die spannend. Lieber Daniel, ich bin schon Wahnsinn, wie die Zeit vergeht, wenn man ein bisschen Sport drinnen hat. Ja, das geht dann relativ schnell. Was taugt dir an deinem Job?
Dass jeder Tag anders ist, das ist, glaube ich, etwas, was man gar nicht genug schätzen kann. Der zweite Aspekt ist sicher der, extrem selbstbestimmt arbeiten zu können und mit jeden Tag mit wahnsinnig interessanten Persönlichkeiten. Also das ist wirklich das.
Heute mit mir, ne?
Heute mit dir, davor gerade mit einem Unternehmer aus Niederösterreich, gestern mit einem Unternehmer aus Kärnten, vorgestern mit einer Unternehmerin aus der Steiermark. Und das wirklich Interessante ist, dass man von jeder und jeden Tag noch was lernen kann. Dritter Aspekt ist sicher der, dass man auch sich ständig irgendwie neu erfinden kann und dass ich tatsächlich in den letzten 11 Jahren nicht oft wüsste, wann ich in der Früh aufgewacht bin und mir dachte, oh mein Gott, jetzt muss ich wieder arbeiten, sondern es mir jeden Tag nach wie vor Spaß macht.
Es ist schön, wenn diese Grenzen verschwimmen und die klassische Schlussfrage noch, irgendein Tipp für junge Leute, du hast viel probiert, viel gegründet, warst deiner Zeit voraus, hast das nicht finishen können, jetzt rennt das Ganze super. Wie geht man am besten mit seinem eigenen Gründungsgehen um, wenn man nicht weiß, was man eigentlich gründen will? Kann man da irgendwo andocken bei euch? Seid ihr Hiring oder irgendeine Idee?
Also wir suchen ständig gute Leute. Also von dem her auf Conda.at einfach unter Jobs. Das ist immer etwas, was wir gerne wahrnehmen, hier tolle Leute mit an Bord zu holen. Auf der anderen Seite kann ich sagen, keine meiner Gründungen war meine eigene Idee. Also von dem her, sich vernetzen, unter Leute gehen, Austrian Startup Stammtisch, das ist sicher ein Punkt, wo man viele potenzielle Mitgründerinnen und Gründer findet und das ist auch eines meiner Learnings, ich würde nie alleine gründen, also ich bin ein Teamplayer. Das ist
auch fad, ne, irgendwie.
Ja, und man leidet alleine viel schwerer und man freut sich alleine viel weniger, als wie man es gemeinsam machen kann und das ist natürlich auch schön, wenn man dann, so wie ich jetzt, ein großes Team auch haben kann, mit dem man das gemeinsam zelebrieren kann.
Das ist ein schönes Schlusswort. Lieber Daniel, danke für den Deep Dive auch ins Crowd Investing anhand aktueller spannender Beispiele. Danke für die Story of Your Life, die Werdegang-Geschichte. An euch da draußen, danke fürs Zuhören. Conda.at ist verlinkt und ein Tschüss einmal von meiner Seite.
Tschüss.
Tschüss.